Ja, es ist schön, euch zu sehen heute an diesem Tag. Ich glaube, es ist was ganz Besonderes, dass wir diesen Ostergottesdienst zusammen feiern können und über diese Hoffnung sprechen, die Jesus uns gegeben hat. Ich bin sicher, dass ihr diese Situation kennt, wenn ihr auf etwas hofft oder etwas erwartet, euch auf etwas richtig doll freut und es passiert dann nicht, dann sind wir enttäuscht. Also richtig mies drauf. Und wenn es dann noch etwas ist, was für uns vielleicht super wichtig war, wo wir gesagt haben, da hängt richtig, richtig viel von ab und es passiert nicht, dann kann es sogar sein, dass wir richtig frustriert sind. Oder du fängst an, richtig ärgerlich zu sein. Ich kenne diese Situation. Oder es kann ja passieren, dass du in ein Loch fällst, dass du depressiv wirst, dass du desillusioniert bist und dass du innerlich aufgibst und sagst, keine Ahnung, ey. Ist einfach vorbei. Ich habe es mir so gewünscht, es passiert nicht. Und dann ist alles weg. Ich glaube, dass die meisten von uns in den letzten Jahren solche Momente wenigstens hatten, in denen sie das erlebt haben. Es kann sein, dass sich vielleicht Corona richtig mitgenommen hat. Und auch wenn jetzt so es sich ein bisschen freier anfühlt und du immer noch spürst, oh krass, ey, irgendwie ganz loslassen tut mich das gar nicht. Oder du schaust in die Nachrichten und siehst den Krieg in der Ukraine, du siehst das Schicksal und das Leid an so vielen Stellen in dieser Welt und du denkst, wie soll das, wie funktioniert das zusammen? Du hoffst auf Besserung, auf Erleichterung, du denkst, oh, hoffentlich wird es entspannt, aber selbst wenn sie kommt, dann kommt vielleicht was anderes, was dir wieder neuen Druck gibt. Die Umstände ändern sich nicht, die Entlastung kommt nicht und es ist immer so ein Hangeln zwischen Hoffnung und Enttäuschung und Hoffnung und Enttäuschung. Und es gibt so einen bekannten Satz zur Hoffnung, den man immer wieder mal hört. Der heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann kommt so ein Nachsatz, aber sie stirbt. Und das erleben wir immer wieder. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, wir hoffen und denken, oh, es müsste besser werden. Aber letztlich merken wir dann, am Ende stirbt sie auch. Und sie ist weg. Die Frage ist, was wäre denn, wenn die Hoffnung nicht sterben würde? Was wäre, wenn die Bibel recht hätte, die sagt, es gibt drei Dinge, die bleiben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Was wäre, wenn das stimmen würde? Und die Auferstehung von Jesus nicht eine von den ermutigen Geschichten wäre, die wir so hätten, sondern wenn es die Geschichte wäre, die alles verändert, die Einfluss heute auf dein und mein Leben hat, weil sie so krasse Hoffnung hat. Und das ist der Anlass für diesen Gottesdienst, das, was wir an diesem Tag feiern, nach der Trauer am Karfreitag, heute die Freude über die Auferstehung von Jesus. Und wir sind davon überzeugt, diese Auferstehung ändert alles in unserem Leben. Und ich möchte euch ein paar Verse aus dem ersten Petrusbrief vorlesen. Petrus, der Autor, hat das alles hautnah miterlebt. Für ihn war das nicht eine Geschichte, die er gehört hat, sondern er hat es komplett gespürt. Und ich lese euch ein paar Verse aus dem ersten Kapitel seines Briefes vor. Dort steht, gelobt sei Gott und unser Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. In seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbar werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile noch viel erdulden müsst. Also dieser Text stammt von Petrus, jemand, der sich auskennt. Auskennt damit, was passiert, wenn Hoffnung verloren geht, wenn das Licht aus ist, die Dunkelheit da ist, wenn die Enttäuschung, die Frustration und die Angst voll einsetzen. Petrus kennt genau diese Situation. Er hatte seine ganze Hoffnung auf Jesus, den Messias, gesetzt. Und der Messias war nicht nur irgendeine Person, sondern er war derjenige, der das Land befreit. Und der alles neu macht, der quasi die ganze, alles das, was an Unterdrückung ist, wegschiebt. Und Petrus hat alles auf eine Karte gesetzt. Ja? Er hat sich auf alles, er hat sich voll auf ihn verlassen, auf diesen Jesus. Er hat für eine bessere Zukunft, für das, was sich verändert, alles hingelegt. Und jetzt fühlt er sich plötzlich verlassen. Der Rabbi, der alles verändern sollte, der ist einfach tot. Und Petrus merkt, dass gerade schon vorher, als Jesus gefangen genommen wird und Jesus sich komplett anders verhält, als Petrus sich das gewünscht hätte, er wehrt sich nicht. Er lässt alles mit sich machen. Er steht nicht auf gegen diese Bedrückung. Und irgendwie scheint Jesus doch fast wie aufzugeben. Er kämpft nicht und bei Petrus zerplatzt ein Traum. Und seine Hoffnung stirbt. Und wir müssen verstehen, dass wenn seine Hoffnung stirbt, dann stirbt auch sein Glaube. Er hat nicht mehr die Kraft, nah an Jesus zu bleiben. Er hat nicht mehr die Kraft, Jesus treu zu bleiben. Auch wenn er sich das vorher so vorgenommen hat. Auch Petrus gibt einfach auf. Er sagt, damit habe ich nichts mehr zu tun. Und jetzt kommt er in diese eine Situation und Malon hat am Karfreitag darüber gesprochen. Er kommt in diese Situation, wo ihm eine junge, arme, bedeutungslose Frau einfach eine Frage stellt. Sie sagt ihm, bist du nicht auch einer von den Männern, die mit Jesus unterwegs waren? Und Petrus sagt, nein, ich kenne diesen Mann gar nicht. Und das ist Petrus persönlicher Karfreitag. Das Aufgeben von Hoffnung, die Enttäuschung, komplett da. Petrus kannte sich ja aus mit dem persönlichen Scheitern. Er kannte sich aus damit, was mit dieser Entmutigung, wenn die Hoffnung stirbt. Und was passiert, wenn man innerlich aufgibt? Er hat es genau erlebt, an diesem Karfreitag. Und jetzt schreibt er an Menschen, die genau mit dieser Entmutigung auch zu tun haben. Er schreibt ihnen in Vers 6, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Oder in einer anderen Übersetzung, auch wenn ihr jetzt nach dem Plan Gottes für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Petrus, der das an die Menschen in der Gemeinde schreibt und ihnen sagt, ey, das ist richtig schwer, der weiß ganz genau, wovon er spricht. Und die Leute, denen er schreibt, die kennen diesen Druck auch. Vom Kontext aus dieses Briefes weiß man, dass die Leute, an die Petrus schreibt, sich fremd gefühlt haben. Sie waren überall verstreut und sie sind dann irgendwie Christen geworden. Sie haben eine neue Hoffnung bekommen, sie haben Gott erlebt. Aber letztlich hatten viele von ihnen auch einen jüdischen Hintergrund. Und sie waren es gewohnt, dass sie Außenseiter waren. Sie lebten unter den Heiden, Leute, die eine ganz andere Religion, ganz andere Kultur, ganz andere Praxis hatten. Und sie fühlten sich immer fremd, nie richtig dazugehörig. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl. Vielleicht von früher noch aus der Schule oder aktuell in der Schule oder am Arbeitsplatz oder mit Freunden, mit denen wir unterwegs sind, die nicht zur Kirche gehören. Du sagst, dass du glaubst und die anderen sind irgendwie befremdet von dem, was du da erzählst. Und dann setzt so ein Gefühl manchmal ein, dass man sich fremd fühlt, zu sagen, hä, was ist das, so will ich mich nicht fühlen. Und die Leute dort hatten so ein ähnliches Empfinden, so in diesem jüdischen Hintergrund, dann waren sie enttäuscht auch. Sie waren enttäuscht über das, was mit Jesus passiert ist, weil sie dachten, wenn der Messias kommt, dann werden wir wieder ein Volk. Dann wohnen wir alle zu einem Land. Dann, egal was passiert, wir haben die gleiche Religion, wir sind so auf dem gleichen Weg zusammen, wir brauchen uns endlich nicht mehr fremd zu fühlen, wir brauchen uns nicht mehr zu schämen für das, was wir sind. Dann sind wir endlich nicht mehr die Komischen, sondern wir gehören zusammen. Dann können wir uns wohlfühlen, miteinander entspannen. Ich glaube, darauf hatten sie gehofft, wenn der Messias kommt, wenn Jesus kommt. Und jetzt folgen sie Jesus, sie folgen dem Messias nach und was passiert? Sie sind immer noch fremd. Sie sind immer noch anders. Und sie haben die unterschiedlichen Herausforderungen, die unterschiedlichsten Prüfungen. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen so, was ist deine große Herausforderung heute? Was ist das Schwere, was du durchmachen musst? Gibt es irgendwas, wo du ganz genau weißt, das ist das, wo du gerade denkst, boah, krass, das zerreißt mich wie? Da ist die Hoffnung verloren, die Enttäuschung ist da. Sind deine Herausforderungen im Punkt Beziehung? Wo du merkst, ey krass, das bricht so auseinander oder Sind da Spannungen, Unversöhntheit? Oder hast du zu wenig Beziehung, fühlst dich alleine? Bist du einsam? Oder spürst du so eine Entfremdung von den Menschen um dich herum? Oder deine Herausforderung ist vielleicht finanziell. Gerade in dieser Zeit, richtige Anspannung für viele Menschen. Oder geht es um deine Gesundheit? Ist deine Herausforderung noch Corona? Die Angst? Oder hast du prinzipiell Sorge, wenn du in die Zukunft schaust? Entscheidend ist, dass wir es wissen, einmal uns bewusst machen, was ist unsere Herausforderung? Was ist das, was uns richtig, richtig schwer fällt? Damit wir es mit Gott verbinden können. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass Gott genau in diesen Bereichen mit dieser Auferstehungshoffnung in uns etwas verändern kann, einen Unterschied macht, wenn Gott in diese Bereiche hineinkommt. Und ich möchte euch drei Punkte heute anbieten, die wir erleben können und wie unsere persönliche Herausforderung mit der oder wie unsere persönlichen Herausforderungen mit dieser Auferstehungshoffnung erfüllt werden kann. Dazu möchte ich euch zuerst kurz erklären, was die Bibel mit biblischer oder was die Bibel mit Hoffnung meint. Danach möchte ich euch nochmal zeigen, was unsere Hoffnung ist. Und der dritte Punkt ist, wie kann das dann konkrete Auswirkungen auf unser Leben haben? Wie kann diese Auferstehungshoffnung, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern mit seiner Kraft auferstanden ist, wie kann das eine Auswirkung auf heute haben? Noch einmal in Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Was ist das Gegenteil von Hoffnung? Ich glaube, Entmutigung ist das Gegenteil. Dass die beste Strategie, die meisten von uns lahmzulegen, ist Entmutigung. Andersherum, wenn jemand euch richtig blöd kommt, ja, euch anmacht, euch sagt, du schaffst das eh nicht. Sehe ich direkt, du hast überhaupt keine Chance gegen mich. Was löst es in den meisten von uns aus? Ja, Entmutigung, ja. Ich würde sagen, für mich sage ich, ich zeig dir das. Ich zeig dir, wie ich das schaffe. Du sagst, ich pack das nicht? Klar packe ich das. Und dann strenge ich mich an und irgendwie auch wenn es so, wenn ich aus dem Frust heraus oder vielleicht aus dem Ärger heraus Kraft schaffe, ich schaffe Kraft. Das mobilisiert fast. Also es ist noch effektiver, wenn ich nicht will, dass der andere etwas schafft, ist das effektiv sozusagen, den anderen zu entmutigen, weil Entmutigung uns den Stecker zieht, unsere Power nimmt. Und das kann uns mit dem Glauben an Jesus genauso passieren. Diese Entmutigung macht einen Unterschied auch in unserem Glauben an Jesus. Wenn wir entmutigt sind, die Hoffnung verlieren, dann kann es sein, dass unsere ganze Power und letztlich auch der Glaube weg ist. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat, aber es ist ein tiefes Gefühl der Niederlage. Und deswegen ist das Thema Hoffnung so zentral. Deswegen ist das Thema heute am Ostersonntag unsere Hoffnung, weil es so zentral mit unserem Glauben zu tun hat. Im Deutschen haben wir ein kleines Problem mit diesem Wort Hoffnung. Und zwar einfach in der Bedeutung, so wie wir es benutzen in unserem Sprachgebrauch. Ja? Das ist nämlich so, dass Hoffnung etwas sehr Unsicheres eigentlich ist. Also wenn ich sage, nächste Woche sind wir im Urlaub und ich hoffe, dass das Wetter gut ist. Dann heißt das nicht anderes, dass ich sage, ich habe keine Ahnung, ob das Wetter gut ist, aber ich würde es mir richtig dolle wünschen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht sicher sein, ob es so ist. Und deswegen hat es auch keine großen Auswirkungen auf das, was heute passiert, außer dass ich meinen Koffer vielleicht ein bisschen anders packe. Aber es ist ungewiss. Hoffnung hat nicht etwas Sicheres. Die biblischen Wörter für Hoffnung zeigen etwas anderes. Nämlich, dass sie sagen, wenn sie über Hoffnung sprechen, dann sagen die, dass es ganz, ganz sicher ist. Und wenn etwas sicher ist, dann gibt mir das Standhaftigkeit. Das ist wie ein Fundament. Anders ausgedrückt, eine lebendige Hoffnung ist die Sicherheit über eine Zukunft, die schon heute mein Leben radikal verändern kann. Es gibt dir eine feste und sichere Zukunft. Und diese Zukunft kommt dir entgegen und sie verändert damit schon unser Jetzt. So funktioniert biblische Hoffnung. Nicht, dass es unsicher ist, sondern dass es ganz klar ist, was passiert. Und jetzt schauen wir mal an, worauf hoffen wir denn? Wenn wir also wissen, dass es fest ist, dass Hoffnung wirklich etwas ist, was sich nicht verändert, nicht von der Situation abhängig ist. Worauf hoffen wir denn? Was ist das? Und das beschreibt Paulus in Vers 4. Er sagt, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Also diese Hoffnung bezieht sich auf ein Erbe, auf etwas, was wir erhalten sollen. Und dieses Erbe wird mit drei Adjektiven bestimmt. Es wird gesagt, erstens, es ist unvergänglich. Das bedeutet, es besteht immer. Du brauchst keine Angst zu haben, dass es verliert, dass du es verlierst. Du brauchst keine Angst zu haben, dass es irgendwann aufgefressen wird von der Inflation oder was auch immer. Dieses Erbe ist unvergänglich. Es ist rein. Es ist unbefleckt. Es ist total schön. Es ist unversehrt. Also es verliert seine Frische, seine Wirkung. Das, was es auslöst, das verliert es nie. Es ist immer frisch und aktuell. Und diese drei Eigenschaften, die werden eigentlich in der Bibel, das sind Eigenschaften, mit denen Gott selber beschrieben wird. Keine andere Person, kein anderer Gegenstand wird mit diesen drei Adjektiven rein, unversehrt und unvergänglich beschrieben. Und es macht deutlich, es ist eine Zukunft, die wir mit Gott verbringen werden und die unveränderlich und wunderschön und unmittelbar mit ihm zu tun haben wird. Und diese Hoffnung soll uns nicht passiv machen, sondern sie soll uns heute motivieren, schon was zu verändern, anzupacken und zu engagieren. Und es ist doch verrückt, dass Ewigkeitshoffnung, das, was auf uns wartet, im Leben von so vielen von uns, und ganz häufig geht es mir auch so, im Leben von so vielen Christen kaum eine Rolle spielt. Das, was irgendwann mal ist. Weil wir so im Jetzt sind oder so in der Zukunft von so ein paar Tagen, wo wir sagen, ah, wie wollen wir unser Leben gestalten? Was sind die Weichen? Was müssen wir jetzt schon machen, damit wir in 3, 4, 5, 10, 20 Jahren das haben, was wir haben wollen? Aber es geht so selten um die Ewigkeit. Um das, was schon für uns vorbereitet ist. Praktisches Beispiel. Was passiert, wenn du dir ein Auto kaufen willst? Oder ein Fahrrad? Oder, keine Ahnung, irgendwas. Du willst irgendwas Großes kaufen. Was passiert dann? Als erstes, was du normalerweise machst, du schaust auf dein Budget, guckst dir deinen Kontostand an und dann merkst du, ist nicht genug da, um mir das zu kaufen. Blöd. Richtig, richtig blöd. Jetzt stell dir vor, du hast richtig reiche Eltern. Ja? Eltern, die völlig egal. Geld spielt keine Rolle mehr. Und die sagen dir, weißt du was, du möchtest das haben, wir haben Geld, wir geben dir vielleicht nicht alles, aber wir geben dir so viel, dass du es dir auf jeden Fall kaufen kannst. Technisch gesehen nehmen deine Eltern, wenn sie sowas machen, in diesem Moment dir eigentlich etwas von deinem Erbe weg. Ja? Weil du es eigentlich erst bekommst, wenn sie nicht mehr da sind. Aber weil es schöner ist und weil sie genießen, weil sie dich lieben, wollen sie dich jetzt schon von diesem Erbe profitieren lassen. Sie nehmen quasi etwas vorweg, was noch eigentlich gar nicht richtig da ist, aber sie machen es einfach für dich. Und genau so ist das mit der biblischen Hoffnung. Gott nimmt etwas, was für uns eigentlich erst für die Ewigkeit bestimmt ist, er nimmt es vorweg und gibt es uns jetzt schon. Und jetzt denk nochmal an deine Herausforderung. Was sind deine Kämpfe? Wo ist dein Mangel gerade? Und jetzt mach dir bewusst, dass dein himmlischer Vater, der allen Reichtum hat, dass er sagt, dieses Erbe gehört dir. Und er gibt dir sehr, sehr gerne als der liebende Vater jetzt schon eine Anzahlung. Weil das, was in Zukunft auf uns wartet, soll heute schon unser Heute bestimmen und unser Heute verändern. Wir müssen uns bewusst werden, was da kommt, damit wir sagen, Herr, ich brauche das. Ich brauche diese Aussicht dafür, dass ich bei dir immer versorgt, immer geliebt, immer angenommen bin. Und das ist biblische Hoffnung. Das ist das, was Jesus mit so ganz einfachen Worten meinte, als er sagte, bittet, so wird euch gegeben. Wenn ihr Gott um ein Brot bittet, dann gibt er euch keinen Stein. Und all das ist, was Teil dieses himmlischen Erbes ist. Ist egal, was wir brauchen. Sei es Friede, den du in deinem Beziehung brauchst, sei es Geduld, den du für deine Umstände, für deinen Chef, für deine Kinder brauchst, sei es Liebe, die du für deinen Partner brauchst oder für dich selber brauchst, sei es Vergebung, wo du merkst, dieses innere Verletztsein, zerreißt mich. Sei es Versorgung, weil du spürst, es reicht vorne und hinten nicht. All das ist bei Gott. Und seine Realität, das, was er hat, kann in unsere Realität kommen und unseren Alltag verändern. Aber die Frage ist, wie kann das passieren? Wie schaffst du das? Wie kann unsere Hoffnung auf das Leben heute schon eine Auswirkung haben? Und das beschreibt Petrus nochmal in Vers 5. Er schreibt, in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar und offenbar werden. Gott verheißt uns hier also seine Hilfe. Oder mit einem anderen Wort, er verheißt uns hier seine Rettung. Und diese Rettung gilt nicht alleine für die Ewigkeit, sondern Jesus will dich heute retten. Es geht um die einzelnen und auch kleinen Situationen deines Lebens, in denen wir sein Eingreifen brauchen. Und Petrus erzählt es hier, er sagt, bis es komplett offenbar wird, bis es wirklich so weit ist, dass alles gut ist. Bis dahin will Gott uns jeden Moment zur Seite stehen. Wir sollen seine Kraft empfangen. Wir sollen bewahrt bleiben. Und dieses Wort bewahrt bleiben setzt ja voraus, dass es schwierige Situationen gibt. Setzt voraus, dass es nicht einfach ist. Dass wir permanent, ständig bewahrt sind. Und dass wir darauf vertrauen. Und genau das ist unser Teil. Wie kann das passieren? Wir vertrauen darauf, dass Gott da ist. Wir entscheiden uns für diese Rettung. Wir entscheiden uns jeden Tag für ihn. Wir bitten ihn jeden Tag darum. Wir sprechen mit ihm. Wir legen ihm jede Situation hin. Wir sagen ihm, wir hören nicht auf, ihn zu bitten, ihn zu bestürmen, zu sagen, Gott, hier, so sieht's aus. Ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Veränderung. Und wir sagen ihm, wir brauchen deine Rettung. Und immer wenn ich merke, dass ich mit meinen Ressourcen am Ende bin und ich etwas von ihm brauche, was ich nicht habe, dann sage ich ihm das. Und das ist sein Schutz, seine Versorgung und seine Macht die ganze Zeit. Und ich glaube, einige von uns haben die Karfreitagsbotschaft verstanden. Wir wissen, dass Gott uns vergeben hat. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Und wir wissen, irgendwann sind wir gerettet. Das ist Karfreitag. Jesus hat dafür bezahlt. Aber genau dann kann es sein, dass wir in den Herausforderungen unseres Alltags, und ich meine es null anklagend, weil ich mich selber darin wiedererkenne, dass wir in den Herausforderungen des Alltags einknicken. Dass die Nöte unseres Lebens so groß sind, dass wir sagen, ey, wie soll das eigentlich sein? Dass unsere Erfahrungen, die wir haben, und sagen, ey, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit Gott so alles glauben kann. Und wie Petrus verlieren wir dann unseren Glauben. Und dann gibt es die anderen, die sagen, die verstehen, was Petrus sagt. Und dass dieser Glaube eine Auferstehungshoffnung hat. Dass wir daraus Kraft schöpfen können, dass wirklich in der Auferstehung Kraft für uns heute liegt. Und wir lernen, dass wir in jeder Herausforderung, in den kleinen und in den großen, mit Gott sprechen und sagen, Papa, so sieht's bei mir aus. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich hier alleine weiterkommen soll. Und dann sprechen wir mit ihm und wir erwarten, dass wir seine Hilfe empfangen im Glauben. Und das ist der Glaube in der Kraft der österlichen Hoffnung. Das ist das Erste, was wir machen, ist zum Vater hinzurennen und zu sagen, Vater im Himmel, hilf mir, ich brauche deine Erlösung. Du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt. Du, ich brauche diese Kraft jetzt bei mir. Und diese Kraft ist die Kraft, zu der Petrus hier einlädt, zu dem Osterglauben. Karfreitag ist die Botschaft der Befreiung, der Entlastung, der Rettung, weil die Vergangenheit geklärt ist und sagt, alles ist vergeben, du fängst neu an. Ostersonntag ist die Botschaft, die Kraft und die Schönheit der geklärten Zukunft, das, was auf uns zukommt, das gibt uns heute Kraft. Alles ist möglich und es zeigt sich in der lebendigen Hoffnung, die sich im Glauben und in der Liebe ausdrückt, jeden Tag, bis die Rettung kommt. Und jetzt ein wichtiger Punkt. Das bedeutet nicht, dass sich unsere Umstände verändern. Das hat Gott uns nicht versprochen. Gott hat uns nicht versprochen, dass sich jeder Umstand ändert. Und ich glaube, das muss auch nicht unbedingt sein. Sondern unser Umgang mit den Umständen verändert sich. Und deswegen kann Petrus Folgendes schreiben in Vers 6. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Deswegen müssen wir nicht immer beten, dass alles Schwierige weggeht. Es bleibt viel Schwieriges in unserem Leben. Deswegen können wir auch erdulden. Deswegen können wir erleiden. Im Schwierigen uns freuen und jubeln, weil wir in den Schwierigkeiten, die wir Gott anvertrauen und sagen, hier, das ist deins, ich brauche deine Hilfe, immer wieder Gottes Kraft, seine Nähe erleben werden, die uns dann rettet, die uns bewahrt, die uns schützt. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wie sieht Petrus aus, der ohne Hoffnung ist, in voller Enttäuschung? Was passiert mit ihm? Es ist ziemlich jämmerlich. Auf die Frage, gehörst du zu Jesus, sagt er einfach nein. Nein. Hoffnung ist weg, Glaube ist weg. Aber mit der Auferstehung verändert sich für ihn persönlich alles. Da kommen die Autoritäten, diejenigen, die ihm wirklich schaden können. Diese arme Frau konnte doch gar nichts machen. Es war einfach nur eine Frage. Völlig egal. Aber nach der Auferstehung fängt Petrus an zu reden über diesen Gott mit einer ganz neuen Hoffnung, mit einer ganz neuen Erfüllung. Und was passiert? Die Oberen, die ihm wirklich wehtun können, die fragen ihn, oder sagen ihm, hör auf damit. Und was tut er? Er sagt, ich kann nicht anders, als von dem zu erzählen, was ich selber erfahren habe. Und jetzt die Frage an dich und mich. Was sind unsere Versionen dieser Geschichte? Wo haben wir die Hoffnung verloren? Wo ist unser Glaube schwach geworden? Wo ist genau das passiert, was Petrus erlebt hat? Und meine Ermutigung an dich. Was passiert, wenn du diesen Bereich nochmal neu, heute Morgen, einfach Jesus hinlegst, ihm Gottes anvertraust und ihn zu bitten um dieses reiche Erbe, was dir zusteht, dass er dich versorgt, dass er dich rettet, dass er dich schützt. Und dieser Auftrag ist nicht nur individuell für uns, sondern der ist für uns alle da. Wir wissen von einigen hier bei uns, und ihr wisst mit Sicherheit aus eurem Umfeld von einigen Menschen, für die ist das gerade alles zu viel. Die wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Die wissen nicht, wohin der Kopf steht. Die wissen nicht mehr, also das ist einfach, da passiert so viel gerade, dass sie sagen, ey, ich kriege das alleine nicht gebacken. Ich schaffe es nicht mal mehr, mich an Gott zu wenden. Was sollen sie Gott überhaupt bringen, wenn sie so komplett überfordert sind? Und dann ist es unser Auftrag als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Connect-Gruppenmitglieder, dass wir stellvertretend für sie glauben. Dass wir sie im Glauben vor Gott bringen und sagen, Gott, erbarm dich. Sei du derjenige, der eingreift in dieses Leben. Der die Dinge, die ihnen zu viel sind, vor Gott bringt und wir es dann zusammentragen. Wir legen sie Gott hin und dann vertrauen wir gemeinsam und reichen unsere Hand und sagen, komm, wir machen das zusammen. Und dann sind wir einzeln und als Gemeinde in Gemeinschaft vor Gott und erleben diese Hoffnung, wir leben diese lebendige Hoffnung der Auferstehung. Und jetzt, Band, dürft jetzt nach vorne kommen zu mir. Und wir wollen gleich noch ein Lied singen. Und ich möchte jetzt einfach dafür beten. Ostern ist die Feier der Hoffnung, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass dieses himmlische Erbe auf dich wartet und du es bekommen kannst, dass es dir gehört und dass es heute Auswirkungen hat. Und ich möchte dafür beten, dass wir das mehr und mehr erfahren. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir diesen Gottesdienst heute feiern können. Und so oft geht es uns wie Petrus, der enttäuscht ist, der alle Viere von sich streckt und sagt, ich kann nicht mehr. Und jetzt dieses Osterwochenende, in diesem Sonntagmorgen, der von Entmutigung geprägt war, kommst du hinein und kommst mit all deiner Macht und all deiner Kraft und machst aus zerschlagenen Personen, die nichts mehr können, Menschen, die vor Leben sprühen und diese Welt komplett verändern. Und jetzt so bete ich, dass du uns in dieser Situation triffst. Dass diese Hoffnung auf das, was noch kommt, diese Hoffnung auf das Leben, die sich beweist durch die Auferstehung, dass sie unser Heute verändert. Und wir erleben, wie deine Stärke, deine Kraft, deine Herrlichkeit uns tief berührt. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Und ich bete, dass jeder von uns hier diese Hoffnung in seinem Leben spürt. Amen.